Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und freue mich, dass wir gemeinsam auch uns treffen heute dürfen, um Worte des Hörens zu hören, wie wir auch gesungen haben gerade, Worte des Lebens, die voll Geist und Wahrheit sind. Ja, dafür freuen wir uns auch heute Morgen. Ja, und wir möchten auch heute ein paar Verse aus der Schrift lesen, aus dem Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus in die Wüste ging und der Teufel ihn versucht hatte. Ich habe die Stelle aus dem Lukas-Evangelium genommen, sonst kennt man ja die aus Matthäus, aber die ist fast gleich, beziehungsweise in anderer Reihenfolge, die Versuchungen. Und ich sage dann dazu etwas später den Grund. Ja, ich muss sagen, es war gestern etwas eine Ablenkung bei der Vorbereitung. Vielleicht habt ihr auch etwas mitgefiebert mit der Befreiung der israelischen Geiseln. Ja, das nimmt schon einen mit, wie das Wort Gottes, das Volk des Herrn verfolgt wird. Ja, und so die Menschen, die da 400 Tage plus da in dieser Dunkelheit, ja, man kann sagen, die irdische Hölle gefangen werden. Und was für eine Freude sie haben, wenn sie frei werden. Auch diese vier Frauen gestern, auch die anderen Frauen letzte Woche und jede Woche. Das gibt schon eine Freude mit dem Volk Gottes. Das ist was, ja, was uns auch kennzeichnet, würde ich sagen. Ja, und nichtsdestotrotz wollen wir auch verkündigen, dass der Herr auch aus dem Stamm Juda kam, ein Israelit war und die Rettung aus Israel kommt. Auch in dieser Zeit, wo so viel Israel-Hass in der Welt ist, wollen wir das verkündigen, dass die Rettung kommt aus Israel. Die Rettung kommt von einem Gott, der das irdische Volk da auserwählt hat. Wir dürfen zum himmlischen Volk gehören. Dazu dürfen wir auch uns freuen. Und ja, und diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4, geschieht direkt nach der Taufe des Herrn Jesus. Und in der Taufe wurde er ja bezeugt als der wahre Gott. Er wurde bezeugt vom Vater, indem der Vater sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, an ihn hatte er Wohlgefallen. Und wie wir wissen, dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihm gekommen ist. So kam, man kann sagen, die erste drei, alle drei Personen der Gottheit wurden vor der damaligen Menschheit im Fluss des Jordan gezeigt und anschließend wurde der Herr in die Wüste geführt, um versucht zu werden. So dürfen wir auch sagen, auch heute, so wie die Menschen damals den Herrn gesehen haben, sichtbar, so ist auch der Herr auch heute, ist der Herr auch heute der einzige Weg zum Vater. Ja, der Gott zeigt sich durch den Sohn, ob das im Alten oder im Neuen Testament ist, der offenbart sich immer durch den Sohn. Ja, im Alten Testament ist es der Engel oder beziehungsweise besser gesagt der Bote des Herrn. Und im Neuen Testament zeigt sich der Herr Jesus leibhaftig auf der Erde. Und nur durch ihn gibt es diese Rettung. Nur durch ihn kann man gerettet werden. Er sagt ja selber: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan oder Aufschluss über ihn gegeben. So wollen wir auch jedem Menschen auch heute sagen: Wenn du gerettet werden möchtest, es geht nicht, dass du an den Vater glaubst, du musst an den Herrn Jesus glauben. Glauben, dass der Herr Jesus der Messias ist, der Retter der Welt, dass er gestorben ist am Kreuz für deine Sünden. Du musst es akzeptieren, nicht einfach die Sünden der Welt, sondern für deine persönliche Sünden. Ja, und von ihm lernen und von ihm Vergebung bitten, Buße tun und durch ihn, ja. Er sagt selber: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Und das wollen wir auch heute machen. Da lesen wir jetzt gemeinsam die Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, 1 bis 15. Ja, wenn ich zu schnell rede oder die Übersetzung nicht kommt, sagt, macht ruhig ein Zeichen oder so. Ja, ich versuche langsam zu reden. Langsam, ja, ist gut, sich daran zu erinnern. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Ja, wir sehen, dass Herr Jesus voll Heiligen Geistes war. Die Menschheit sollte ja auch das erkennen, in Form, wo der Heilige Geist auf ihn kam, aber er war ja in der glückseligen Gemeinschaft zwischen Gott und Heiligen Geist von Ewigkeit her. Er musste nicht etwas lernen an sich, aber von der Schrift lesen wir, dass er den Gehorsam lernen musste auf der Erde. Aber was wir sehen, er hat das hier, diese Versuchung, ist in dieser Versuchung reingegangen am Anfang, um auch ein Beispiel für uns zu geben. Wenn wir uns mal Hebräer 4, Vers 15 aufschlagen dazu, sehen wir auch den Grund dafür direkt. Passt, glaube ich, ganz dazu, wieso er auch um unseretwillen versucht wurde. Hebräer 4, Vers 15 und später lesen wir auch Vers 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ja, der Herr Jesus hatte nicht diese innenwohnende Sünde, die wir haben seit Adam. Er konnte nur von außen versucht werden. Er wurde versucht und gab uns dieses ultimative, perfekte Beispiel, kann man sagen, wie er ein perfektes Leben geführt wurde. Nur so ein Mensch konnte unsere Schuld tragen. Ja, und so hat er auch Mitleid mit unserer Schwachheit, kann er sagen. Mitleid mit uns, die wir in dieser Dunkelheit der Welt waren. Wir waren ohne Hoffnung in der Welt, sagt uns die Schrift. Wir waren alle Kandidaten des Todes. Ja, wir hatten keine Hoffnung, keine Richtlinie, kein Ziel in dieser Welt, bis wir uns umgekehrt haben zu dem Hüter unserer Seelen. Und ihr kennt bestimmt vielleicht den, er ist ein Lehrer bzw. ein Evangelist aus USA, Paul Washer, und er sagt, der Mensch ist von Natur aus in der Kanalisation. Und nicht nur das, sondern die Kanalisation ist auch in ihm. Ja, man ist schwierig auf Deutsch vielleicht 1:1 zu übertragen. Aber man kann sagen, der Mensch ist im Sumpf. Und der kommt nicht da raus. Der kann sich von da selber nicht rausziehen. So wie man nicht von einem bewegten Sand nicht rauskommt von sich selber. Man kann sich nicht von den eigenen Haaren packen, wie die eine Kindergeschichte sagt, und sich von den eigenen Haaren rausziehen. Das soll uns auch zeigen, wir können uns auch nicht mit eigenen Werken retten, ja. Es rettet nur die Gnade und das Blut Jesu. Und das soll uns auch da bewusst sein, nur durch den Herrn. Und hier hat er Mitleid mit uns und er geht in diese Wüste, kann man sehen. Und ich denke mal auch, wir Gläubigen haben auch diese Wüstenzeiten, kann man sagen, das betrifft jetzt nicht den Herrn, aber eher uns, dass wir auch schwierige Zeiten haben, bis wir uns dem Herrn komplett übergeben oder auch Wüstenzeiten haben in unserem eigenen Leben. Ja, das sehen wir auch bei den Männern und Frauen Gottes, auch im Alten Testament. Ganz bekannt ist ja das Beispiel von Elia, nachdem er ja diese gewaltige Wunder getan hat am Berg Karmel, wie er danach in Depression fiel und sterben wollte anschließend. Ja, aber der Herr hat ihn auch wieder aufgerichtet. Und im Neuen Testament ganz bekannt das Beispiel des Petrus, der ja gefallen ist, er war hochmütig, kann man sagen. Er sagte, er würde den Herrn nie verleugnen. Und da hat ihm der Herr gezeigt, ja, wie es in Paulus in Korinther sagt, wer steht, der achte, dass er nicht falle. Ja? Aber auch Petrus wurde wiederhergestellt. Und ganz wunderbar sehen wir das, seinen Dienst in der Apostelgeschichte. Und so sehen wir, dass der Herr 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde. Er wurde auch über die 40 Tage lang versucht, wie unser Text sagt. Und zum Ende hin sehen wir diese Worte. 40 Tage lang hat er auch gefastet. Das soll uns jetzt kein Gebot zum Fasten geben. Wir hatten ja das Thema schon mal vor einigen Jahren. Aber das gibt uns vielleicht auch ein gutes Beispiel, was Fasten bringen kann. Vielleicht eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn, ohne die Ablenkung vor der Welt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mal Urlaub oder freie Zeit und kann da diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn nehmen. Ja, 40 Tage war er in der Wüste. 40 Tage war ja auch, wie bekannt, Mose auch im Berg Sinai. Und er wurde auch in dieser Zeit geformt. Er hatte auch diese alleinige Zeit mit dem Herrn. Und da wurde auch geformt. Und wie uns der Text hier sagt, er war voll Heiligen Geistes. Ja, im Galaterbrief heißt es ja auch von Paulus, dass wir im Geist wandeln, dass wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und da sehen wir auch diese erste Versuchung des Teufels hier, wo er auf das Fleisch eingeht. Und wieso ich das sage, wieso auf das Fleisch eingeht, danach auf diese Augen und danach auf den Stolz oder Hochmut des Lebens. Ich habe ja vorhin gesagt, ich gehe ja auf die Lukas-Stelle ein, weil sie die Parallele hat, ich denke mal, viele von euch wissen das, mit den 3-Punkte-Programm, kann man sagen, des Teufels, wie er die Menschen versucht, wie er auch von Anfang an versuchte. Und das wollen wir mal zusammen anschauen. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17 und dann parallel dazu, weil das auch von der Reihenfolge passt, beim Sündenfall bei Eva und Adam aus 1. Mose 3. Also erstmal 1. Johannes 2 und dann ab Vers 15 meine ich. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und parallel dazu 1. Mose 3. Da lese ich ab Vers 1, dass wir den Zusammenhang einmal lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Wir kommen dann zum Sündenfall. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht oder Einsicht gibt, in der Elberfelder. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja, die Reihenfolge ist hier auch parallel zu der Lukas 4 Stelle. Und wenn wir kurz nochmal zurückgehen zu 1. Johannes 2 ab Vers 15. Ich habe ja vorhin gesagt, dieses 3-Punkte-Programm des Teufels, wie auch heute die Menschen versuchen will, verführen möchte. Und hier steht für diese "Hab nicht lieb die Welt" das Wort Kosmos. Ich denke mal, ihr kennt das wahrscheinlich auch aus kosmisch oder andere Worte. Viele Worte im Griechischen wurden ja auch ins Lateinische rübergetragen. Und der Mensch, der diesen Kosmos oder diese Welt liebt, hat die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, dieser Mensch ist nicht himmlisch ausgerichtet. Der sucht nicht das, was nach droben ist sozusagen. Der ist nicht vom Neuen geboren. Der hat nicht den Herrn Jesus als seinen Retter, hat nicht Buße getan, sondern hat diese Liebe des Vaters nicht in ihm. Vielleicht hat er so eine weltliche Liebe, Vermutlich, sicherlich, sagt ja hier der Vers. Und ja, hat die Liebe des Vaters nicht in ihm. Der ist sozusagen noch tot in seiner Übertretungen und Sünden, wie die Schrift sagt. Ja, wir dagegen sind aber, also wir, die wir gläubig sind, wir sind dagegen tot im Herrn Jesus Christus. Ja, also wir sind gestorben, das zeigt uns das Bild der Taufe. Dass, ja, wir sind gestorben und auferweckt mit dem Herrn. Und ich habe, glaube ich, schon mal das Beispiel gesagt oder auch gehört, so wie ein toter Alkoholiker im Grab ist und man stellt eine Whiskyflasche auf den Grabstein, der ist trotzdem tot. Er kann nicht aufstehen und die Flasche greifen, ja? Das ist nicht möglich, ja? So sind wir auch tot, sollten wir auch tot sein für die Sünde. So wie Paulus auch sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich im Fleisch lebe, das lebe ich für den Sohn Gottes, der gestorben und auferstanden ist. So leben wir, ja, der wahre Christ lebt in dieser Gesinnung des Christus, ja? Und am Ende dieser 1. Johannes 15, dann Vers 17 heißt, dieses Weltliche, das vergeht alles. Deswegen ist es eine Warnung für jeden, der in dieser Welt sich, wie soll man sagen, sich verwirklichen will. Das vergeht alles. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was ist der Wille Gottes? Das sind wir in der Schrift. Und wir sehen den Willen Gottes auch, was wir hier auch dann sehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir keinen Umgang haben mit irgendwas in der Welt. Wir gehen ja auch arbeiten oder gehen im Studium oder in die Schule. Der Herr Jesus war ja auch mit den Sündern, Zöllnern, Huren und den sündigen Menschen, wurde dafür ja verspottet von den Pharisäern. Aber die Pharisäer waren ja selbstgerecht und die Sünder waren dafür aber demütigt und haben ihre Schuld haft erkannt. So geht der Herr auch heute zu den Herzen, die demütig sind, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Ja, die ein stolzes Herz haben, die, ja, da ist kein Raum für Gott, ja, da ist kein Raum zum Glauben. Ja, und wenn wir zu unserer Stelle geht, der Teufel spricht ja den Hunger an. Wir lesen ja, dass der Herr sich hungerte ihn, und ich kenne es ja auch von mir, wenn ich Hunger habe, da ist man schon schwach, also da ist die Konzentration nicht da, da kann man nicht genug arbeiten. Also die ersten Hungergefühle, die sind schwierig. Da ist, ja, manchmal hat man auch Kopfschmerzen, wenn man das nicht kennt. Ich habe ja vorhin das Thema Fasten angesprochen. Und wer schon mal gefastet hat, merkt, die erste Zeit ist schwierig. Also das, der erste Hungergefühl, das ist echt schwer. Und wir könnten, also ich auf jeden Fall, wäre da schwach, aber nicht unser Herr. Der Herr auch in anderen Stellen, ja. Wir sehen das beim Brunnen, auch bei der samaritischen Frau. Er hatte Durst, aber trotzdem sprach er geistliche Worte. Und hier antwortet er dem Teufel, dass der Mensch nicht von diesem irdischen Brot lebt, also auch von den irdischen Dingen, sondern ja, er lebt von jedem Wort Gottes, ja. Und der hat eine himmlische Ausrichtung. Er lebt vom Wort Gottes und hat diese himmlische Ausrichtung, und so kann er auch dem Teufel widerstehen, ja, wenn er diese himmlische Ausrichtung hat, wenn er diese innige Gemeinschaft, wir haben ja auch die Lieder davon gesungen, mit dem Wort Gottes, das sollte die Hauptspeise sein, nicht vielleicht die, ja, wir brauchen zwar auch irdisches Brot, sonst sterben wir, aber wir sollten von dieser Hauptspeise leben. Und wir sehen auch, dass der Herr uns auch sagt an einer anderen Stelle, wir hatten auch das ähnliche Lied, seine Worte, die er redet, die sind wirkliche Speise, sie sind Geist und sind Leben. Ja, der Herr und der Apostel Paulus sagt uns auch, wir sollen auf den Geist sehen, wir sollen nicht das Fleisch also füttern, sondern den Geist, also uns beschäftigen mit dem Wort Gottes, und so flieht auch der Teufel von uns. So können wir dem Teufel widerstehen, das lesen wir im 1. Petrus ganz bekanntlich, wie es heißt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er zu verschlingen vermag. Und da steht ganz besonders, wir sollen dem Teufel widerstehen. Ja, ja, da sollen wir auch widerstehen, so wie auch hier mit dieser Fleischeslust, mit dieser Begierde, die unserem eigenen Fleisch haben, mit dieser Sünde seit Adam, sollen wir das widerstehen. Ja, der Apostel Paulus sagt ja auch, der merkt es selber, ganz bekannt, in Römer 7 sagt er, wer wird ihn erretten oder uns erretten von diesem elenden Fleisch? Aber dann spricht er direkt die Gnade des Herrn Jesus an. Wir haben diese Hoffnung, die wir in dem Herrn angehören. Wir haben diesen Sieg durch das Blut des Herrn. Ja, und wollen wir auch da auch prüfen, die Worte. Der Teufel spricht ja auch diesen Hunger an, auch später zitiert er vielleicht aus der Schrift, aber wir wollen auch prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und vielleicht kennt ihr ja die Jahreslosung dieses Jahr. Ich hinterfrage etwas den Hintergrund oder beziehungsweise den Ursprung der Jahreslosung. Die Herrenhüter, woher darf er was kommt, ist nicht das, was Zinzendorf damals mal gründete. Nichtsdestotrotz, die Jahreslosung ist ja aus 1. Thessalonicher 5, 21, prüft alles, das Gute behaltet. Und wir sollten auch davon auch prüfen, was wir zu uns nehmen und dadurch nicht unser Fleisch, unser Körper, unser irdischen Körper ja in Versuchung geraten, in Dingen einmischen, die uns dann ja von dem Herrn innen weit weg uns ziehen. Ja, und wir sehen, dass vom Fleisch nur Verdorbenheit kommt. Leider gab es auch, wir haben ja vorhin gelesen, 1. Mose 3. Und da, was war das Erste, was Eva sah? Dass der Baum, nicht die Frucht, sondern der Baum war gut zur Speise. Und sie begehrte davon zu essen. Auch ihr Mann hat sie nicht davon abgehalten, der Adam. Wir sehen, er hat die Verantwortung getragen. Was schlimme Folgen hatten, das sehen wir in der Welt. Die Welt wird ja immer wieder ins Argen. Wir sehen, dass auch die weltliche Moral immer weiter zugrunde geht. Und das ist auch eine Folge des Sündenfalls. Und daher ist es auch wichtig, sein Herz zu bewahren. Schauen, dass wir zum Herrn gehen, dass wir an seinem Licht in Sinn, kein Knecht der Sünde sein, sondern den Herrn schauen. Wenn wir weitergehen zum Zweiten, da wird der Herr auf einem hohen Berg und der Teufel zeigt ihm dann alle Reiche der Welt. Ja, hier steht für Welt das Wort Ökumene. Ja, ein schlimmes Wort auch unserer Tage, aber das kennt ihr ja auch, ökumenisch oder Ökumene heißt einfach das Ganze. Man benutzt es auch im Neugriechischen, dass man so die ganze Welt damit bezeichnet. Im, sagen wir mal, religiösen Bereich heißt das nichts Gutes. Oft wird ja gesagt, wir haben alle den gleichen Gott, ob Muslime, Christen, Juden, aber das stimmt gar nicht. Wir haben nicht den gleichen Gott. Und das soll auch diese Ökumene, also auch der Teufel will auch diese Verwirrung auch in die Christenheit bringen, dass alles gleich ist. Davor wollen wir auch uns hüten. Und der Teufel bezeichnet sich auch zu Recht als er sagt hier, alle Macht und Herrlichkeit ist ihm gegeben. Der Apostel Paulus bezeichnet ihn ja auch den Gott dieser Welt oder Fürst dieser Welt. Aber er hat diese begrenzte Kraft von Gott bekommen. Wir sehen das ganz, ganz klar bei Hiob, sehen wir. Hiob durfte nur in einer gewissen Weise ja angetastet werden. Der Teufel hatte begrenzte Macht über ihn. Und was er darf und was nicht. Aber wir sehen, dass die Krankheit und alles, das kommt auch vom Teufel. Also wenn wir auch eine Krankheit haben, der Teufel hat auch die Macht dafür, uns krank zu machen. Aber seine Macht ist begrenzt. Ja, auch sein Zugriff zum Thron Gottes ist auch begrenzt. In Offenbarung 12 wird er ja hinabgeworfen. Danach wütet er noch viel mehr. Ist schlimm für die Menschen, die da noch da sind. Und da wütet er noch viel mehr. Und er spricht hier an diese Augenlust, also das, was wir mit unseren Augen sehen. Und was wir sehen mit unseren Augen, das geht auch im Kopf rein und das kann ganz schnell auch die Sünde hervorbringen. Ich denke mal, wir kennen das Beispiel, wir hatten ja vor einigen Monaten Jakobus 1 als Predigtreihe und dieses Beispiel der Großmutter, Mutter und Tochter der Sünde. Ja, also die Begierde kommt erstmal in den Kopf, danach kommt die Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Auch ein bekanntes Beispiel. Und auch Eva haben wir ja gelesen, dass die Frucht, sie sah, dass sie Lust für die Augen waren. Und diese Lust, die haben wir auch bei 1. Johannes 2 gesehen, die führt zum Tod. Die führt auch jeden Menschen hier auf der Erde, der nicht dem Herrn Jesus angehört, zum Tod. Die Bibel spricht von der Verdammnis der Hölle, wo jeder Mensch hingeht, automatisch. Da muss man nichts tun, man geht automatisch in die Hölle. Man kann sagen, wenn du geboren wirst und den Herrn Jesus nicht als seinen Herrn bekennst. Und man musste erkennen, ja, man braucht Gott, ja, wir brauchen seine Gnade, seine Vergebung, sonst geht das auch gar nicht, ja. Und dieses Verlangen, da spricht unser Herr auch. Wir können jetzt mal das Matthäusevangelium aufschlagen. Matthäus Kapitel 6, wo auch dieses Auge bespricht. Wir können natürlich nicht alles schauen, was die Augenlust betrifft, aber ein, zwei Beispiele habe ich uns mitgebracht. Matthäus 6, ein Beispiel aus der Bergpredigt und dann Matthäus 5. Die Auge, 6, 22. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ja, das Auge ist die Leuchte des Leibes, also ist auch ein warnendes Beispiel. Und dann gehen wir auf diese Begierde, auch des Augen, was der Herr uns sagt, dass wir auch fliehen sollen. Ein Kapitel zuvor, Matthäus 5, 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ja, das ist das bekannteste Beispiel, deswegen habe ich das rausgesucht. Dieses Ansehen im Herzen, und da ist schon der Ehebruch, das ist nicht nur der vollzogene Ehebruch, aber schon im Gedanken zu sündigen. Ja, und das kommt bei den Augen schon, man kann sagen, die Männer sind da viel anfälliger als Frauen. Und da warnt uns die Schrift, wie wir mit unseren Augen, was wir zu uns nehmen, ja, und wie wir uns da halten. Ja, ein gutes Beispiel von uns ist Josef. Wir sehen ja, Josef wurde auch versucht von der Frau des Potiphars. Und was hat er gemacht? Er ist geflohen. Das sollte uns auch ein Beispiel sein. Wir sollen fliehen von der Sünde, ja. Ja, David ist dagegen dafür gefallen, was ihm weitere Sünden gebracht hat. Und wir sollen da auch schauen, ja. Auch die Moral in dieser Welt, ich habe es ja vorhin angesprochen, geht immer weiter den Berg unter in der Welt. Und das beeinflusst leider auch Gemeinden. Man sieht es ja auch in den USA, wie bekannte Prediger auch in dieser Sünde Versuchung fallen und aus ihrem Dienst da rausgenommen werden. Daher ist es immer wichtig, selbstkritisch zu sein, dieses Selbstgericht auch zu üben. Dafür schlagen wir gerne einmal auf 1. Korinther 11, die Verse nach dem Abendmahl, nach den Abendmahlversen. 1. Korinther 11, 31 und 32, um dieses Selbstgericht nochmal zu verdeutlichen, auch um diese, ja. Und nach den Abendmahlsversen, dann Vers 31, wird geschrieben, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ja, es ist immer auch wichtig, auch dieses Selbstgericht zu führen. Natürlich auch züchtigt unser Herr. Und da ist es wichtig, wenn diese Anfänge der Sünde kommen, diese direkt abzuschneiden, mit der richtigen Überzeugung zum Herrn. Ja, das können wir nicht, wenn wir den Herrn Jesus nicht angehören, wenn wir nicht im Geist sind, das geht auch gar nicht. Ja, die Schrift sagt uns da ganz eindeutig, wir sollen unser Auge ausreißen, bildlich natürlich gesehen, aber wie schlimm die Sünde ist. Ja, und so bietet der Teufel hier alle Reiche dieser Welt und da fallen auch viele Menschen darauf ein, kann man sagen. Es gibt ja viele Menschen, die ihre Seele dem Teufel sozusagen verkauft haben. Die haben alles gegeben, damit sie Ruhm und Reichtum bekommen sollen. Und er hat diese Macht und er will die weitergeben, aber sein ultimatives Ziel ist natürlich, dass er jeden Menschen ins Verderben bringt. Ja, er ist der Hasser sozusagen der Menschheit, er ist ja auch ein gefallener Engel und er will jeden Menschen runterbringen. Dafür ist es wichtig, dass wir uns das auch bewusst sind, dass wir uns in dem Herrn anklammern und auch den Menschen sagen, wir sind von Natur aus, wie ich vorhin sagte, von Natur aus nicht gut. Wir sind Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Wir brauchen den Herrn. Er gibt uns durch seine Gnade, durch sein Blut. Wir waren ja Kandidaten des Todes, aber durch Jesus Christus sind wir zum Leben gekommen, zum wahren Leben. Und wenn wir weitergehen zu der dritten Versuchung sozusagen, der Herr sagt ja hier dafür, bevor er das sagt, man soll allein Gott dienen, das ist ja die Antwort im Herrn, auch wir als Christen sollen ja da nicht reinfallen, man soll allein den Herrn als unseren Gott haben, nicht jemand anders, nicht irgendeine irdische Götze oder etwas, was uns die Zeit raubt, immer wieder auch bewusst zu machen, das vergessen wir auch oft, auch ich, man sieht, dass man alle andere Dinge über den Herrn stellt, ja, und ihm dienen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Versuchung und parallel dazu dieser Hochmut des Lebens. 1. Johannes 2 heißt bei dem Wort Leben, da steht das Wort Bios. Vielleicht kennen wir das von Biografie zum Beispiel oder Biologie, also die Lehre über ja, die Natur oder beziehungsweise die Lehre des Lebens. Und ja, der Teufel will auch hier darin auch versuchen und erstmal kann man sagen, er zitiert den Psalm 91 falsch, aber nicht nur das, sondern er nimmt den auch aus dem Kontext heraus. Und das sollte auch eine Gefahr für uns sein, dass wir nicht mit der Bibel so umgehen, wie wir wollen, sondern manchmal nimmt man einen Vers und schlägt damit wie ein Hammer und will andere zerschlagen, obwohl der gar nicht zu der Situation passt. Aber wir wollen die Schrift natürlich immer im Kontext, im Zusammenhang nehmen und die Schrift so nutzen, wie der Herr uns zeigt. Ja, als das Schwert des Geistes, was die Schrift sagt, das fähig ist zur Zerstörung von Festungen. Wir sollen uns auch nicht im guten Licht zeigen. Ja, wir kennen vielleicht einen Vers und hauen den mal raus und wollen damit uns da profilieren oder im guten Licht stellen, sondern die Ehre soll dem Herrn gebühren. Und dadurch, zeigen wir da. Und der Herr sagt hier, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ja, wir sollen auch mit unserem Verhalten als Christen den Herrn nicht versuchen, nicht vielleicht in unehrwürdiger Weise ihm begegnen. Er ist jetzt nicht, heutzutage ist man vielleicht ab und zu, hört man, da ist dieser kumpelhafte Gott oder ähnliches, aber es ist immer noch, man sollte in Ehrfurcht vor Gott treten, in Gottesfurcht. Ich habe ja vorhin das auch gesagt, Mose war ja auch auf dem Berg Sinai drauf und das Volk wollte ja damals nicht auf dem Berg, sagte Mose, geh du hinauf, wir wollen nicht, wir zittern, ja. Sie durften auch nicht mal den Berg anfassen, der Berg rauchte. Und das ist unser Gott, das vergessen wir auch ganz oft, dass es, wir sind allein durch die Gnade gerettet, aber das ist ein furchtbarer, furchterflößender Gott, ja. Und keiner, der ihn in seiner vollen Heiligkeit sieht, kann bestehen. Daher ist auch Jesus Christus gekommen und hat uns, ihn können wir sozusagen auch sehen und von ihm halt, ja, gerettet werden. Und so ist es auch eine Gefahr für uns Christen, dass wir nach den Dingen dieser Welt vielleicht ab und zu mal streben, hoch hinaus wollen. Es ist nicht verkehrt, eine Beförderung zu bekommen, auch auf der Arbeit oder zu studieren oder etwas, aber das Ziel sollte sein, in Übereinstimmung mit dem Herrn. Wir sollen den Herrn nicht zur Seite stellen. Wir sollen nicht auf unser Stolz beharren oder etwas, ja, ein Ziel haben, was nicht dem Herrn wohlgefällig ist. Ja. Auch ganz bekannt bestimmt, manche wollen vielleicht eine Gemeindekarriere machen, ja, vielleicht so klein anfangen und dann ganz hoch hinaus in der Gemeinde, einen hohen Posten. Vielleicht ist es, ich habe ein Beispiel ja auch gehört, es gibt ja nicht nur 0 und 100, also das heißt ja nicht für die Männer jetzt, es gibt Christ und Ältester, also entweder bist du Christ und Ältester oder gar nichts, das gibt es ja nicht nur, das ist 0 und 100. Ja, der Herr gibt schon jeden in seinem Platz und ja, das sollte für alles sein. Da, wo wir sind, demütig der Herr schaut auf das Herz, weil der Stolz kommt vor dem Fall, ist ja in den Sprüchen, ja. Und auch der Teufel selbst, ich denke, vermutlich kennt ihr ja auch die Stellen aus Hesekiel und Jesaja, wo der als glänzender Cherub auch gefallen ist. Er wollte hoch hinaus und ist auch gefallen, ja. Und daraus soll das auch eine Warnung sein. Und so hat er auch Eva da verführt, beziehungsweise sie hat auch gesehen, dass der Baum begehrenswert war, um Einsicht zu geben. Wir sollen die Einsicht, wir haben das auch in den Anfangsversen aus Epheser gehört, beziehungsweise aus dem Geburtstagsvers, und wir sollen uns diese volle Erkenntnis nur von dem Herrn sein, ja, diese Erkenntnis dieser vom Herrn, nicht diese weltliche Erkenntnis streben, ja, und ja, nach der Ehre des Herrn suchen, und er gibt uns dann auch die Bestätigung, dann ergibt uns auch diese Freude zum Dienst, ja. Wir sollten alle, wie Johannes der Täufer sagte, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das sollte unser Ziel sein, uns demütig zu halten, den Herrn nicht versuchen mit unseren Bitten oder anderen und auch von diesen Stellen fliehen, ja. Und der Herr sagte ja uns, der wollte ja uns auch aus seiner Demut sollen wir auch lernen. Aus seiner Demut wollen wir auch lernen, wie er gelebt ist. Und ja, da sehen wir, wie er sich da verhalten hat. Das sollen wir als unser Beispiel nehmen. Und zum Ende hin, was sagt er? Der Teufel hat alle Versuchungen vollendet, aber der wich ihm eine Zeit lang. Das sehen wir auch, dass der Teufel immer wieder kam. Aber für eine Zeit während seines irdischen Lebens ging er weg. Er war ausgerüstet zum Dienst. Unser Herr ging dann und verkündigte die Worte des Evangeliums, dass alle Menschen Buße tun müssen. Und ja, und da kam er auch noch dazu. Und als er danach in der Kraft des Geistes zurückkehrte, und das sehen wir alle, er wurde gepriesen, er wurde auch natürlich von dem Volk, das ihn dann preiste und lobte, von demselben Volk auch verurteilt. Aber ja, wir wollen uns auch von diesen Beispielen sehen, von diesem, wie er mit dem Wort Gottes ja zitiert hat, und das auch für uns nehmen. Und zusammenfassen möchte ich einmal noch kurz sagen, könnte noch viel mehr sagen, aber zusammenfassen, es kommt ja diese Versuchung, hier kam ja diese äußere Versuchung, habe ich ja vorhin erst mal gesagt, diese äußere Versuchung kommt, ich habe von 1. Petrus zitiert, man soll den Teufel widerstreben, widerstehen in der Kraft des Geistes, fliehen vor der Sünde, und wenn die innere Begierde kommt, den Vers wollte ich vorhin lesen, habe ich jetzt nicht, wir lesen dann einmal zusammen, der ist noch gut zum Schluss, aus Titus 2, lasst uns einmal nochmal aufschlagen, Titus 2, das geht um diese innere Begierde, wie wir sie, da steht die Wort zum Verleugnen, Titus 2, Vers 12, ich lese aus Vers 11 des Zusammenhangs wegen, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir der Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ja, danach. Ja, also die innere Begier verleugnen, und es mag vielleicht so etwas schwierig sein, dass man das alles schafft. Man muss sagen, man schafft gar nichts als Mensch. Wir können auch gar nichts schaffen. Wir, alles, was wir können, können wir nur durch die Gnade des Herrn. Und daher ist immer wichtig auch zu betonen, wenn es heißt, Gott möchte Großes mit dir machen oder Großes mit dir schaffen, immer da vorsichtig sein. Realisieren, dass wir sind nur ein Handschuh, ja. Das heißt ja in Römer, wir sollen den Herrn Jesus anziehen, ja. Wenn der Herr Jesus nicht die Hand ist, der uns den Handschuh bewegt, ja, dann geschieht gar nichts. Wir können auch von uns gar nichts und wir fallen da nur. Und da wollen wir auch, ja, nach dem, nicht diese irdische Ausrichtung haben, sondern wie neugeborene Kinder nach dem Wort Gottes schauen. Und als letzten Vers, so zusammenfassend, lass uns auch Römer 12 aufschlagen, 1 und 2, wurde schon oft gelesen, aber immer wieder gut zur Erinnerung. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So wollen wir auch durch das Wort, durch das Zittern von Wort Gottes, dass wir uns darum ja immer wieder die Gesinnung Christi uns aneignen und sehen, dass wir von uns aus nicht können. Wir müssen immer zum Herrn fliehen, von ihm klammern, ihm festklammern. Und was wichtig ist, ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes auskennen. Ja, es ist wichtig, dass nicht nur die, die hier vorne sind, vielleicht oder was erzählen oder die vielleicht einen geistlichen Dienst haben, sondern jeder muss sich mit seiner Bibel auskennen. Es ist wichtig, dass du dich im Wort Gottes auskennst, auswendig lernst. Die Kinder machen das ja ganz fleißig, auch von der Kinderstunde her. Ja, es ist wichtig, da in seiner Bibel sich auskennen. Solange er vielleicht mal noch jung ist und ja noch viel Zeit hat, vielleicht noch ohne Familie, dass man doch viel Zeit mitnimmt im Wort Gottes, dass man viel Zeit im Gebet nimmt. Ja, wie es heißt, wir lesen das Wort Gottes und wir antworten im Gebet dem Herrn, so wie dieses Beispiel mit Ein- und Ausatmen. Ja, diese Worte sollen uns auch begleiten, vielleicht ein paar Gedanken, und der Herr schenke Gnade dafür. Amen.